Hier ist wieder die lokale Agenda 21 mit Informationen von und über die lokale Agenda 21 Osnabrück. Seit dem 24. April wird im Kirchenschiff der über 700 Jahre alten St. Katharinenkirche die Ausstellung Darwin meets Business gezeigt. Dazu gleich mehr. Guten Abend, mein Name ist Henrik Peitsch. In der Technik ist wieder
Frank Paul.
Darwin meets Business, sicherlich ein sehr provokanter und provozierender Titel. Diese Ausstellung findet statt in einer Veranstaltungsreihe der Osnabrücker EFO-Pfade. EFO-Pfade steht für evolutionäre Pfade oder Wege. Darum geht es, wie die Wirtschaft und die Gesellschaft von der Natur lernen kann, um nachhaltiger zu werden im Sinne der nachhaltigen Entwicklung. Ich glaube, darüber muss ich auch jetzt nichts weiter sagen. Sie als Zuhörer unserer Sendung wissen, dass wir als Agenda 21 ja den Rio-Beschlüssen verpflichtet sind. An dieser Aktion und an diesem Projekt nehmen über 40 Osnabrücker Akteure teil, unter anderem auch die Agenda 21. Das gesamte Veranstaltungsprogramm der Osnabrücker EFO-Pfade mit über 50 Terminen ist auf der Website www.efopfade.de zu finden. Es gibt auch sehr viele Broschüren, die überall ausliegen. Höhepunkt des Programms sind unter anderem die sechsteilige Vortragsreihe Denken und Handeln in Ökosystem, die mit dem Vortrag von Sabine Zachko von der Universität Osnabrück am 6. Mai im Bohnencamphaus im Botanischen Garten stattfinden wird. Und sie wird sprechen zu Darwins Evolutionstheorie. Am 29. Mai gibt es in der Volkshochschule eine Podiumsdiskussion zum Thema evolutionäre und nachhaltige Mobilität und Logistik. Welche Rolle spielt Osnabrück? Die Ausstellung Darwin meets Business ist bis zum 14. August zu sehen. Führungen können angemeldet werden nach Telefonnummer 0541 600 28 30. Sie hören nun einen Mitschnitt der Eröffnungsveranstaltung, die am 23. April in der Katharinenkirche stattgefunden hat. Gesprächsteilnehmer sind Dr. Klaus Stefan Otto, so ist es richtig, Johann Sandberg und Professor Michael Braungart. Das Gespräch wurde von Friedrich Fleischmann moderiert. In dem Gespräch geht es unter anderem auch um das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, also die ganzheitliche Ressourcennutzung über den Lebenszyklus eines Produkts hinaus. Braungart macht in dem Gespräch sehr deutlich, dass Nachhaltigkeit nicht Konsumverzicht bedeutet. Im Gegenteil, für den Entwickler des Cradle-to-Cradle-Konzepts, also von der Wiege zur Wiege, das Prinzip der Kreislaufwirtschaft neu gedacht, es gibt keinen Abfall, erfordert nachhaltiges Wirtschaften eine Veränderung der Produktionsweise. Also es wird nicht mehr mit Abfall oder für Abfall produziert und ein ganz anderes Nutzungsverhalten. Diesen Mitschnitt haben wir aufgenommen, Sie hören ihn jetzt komplett.
Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich wurde gerade gebeten, nochmal ein Wort vorab an Sie zu richten und darauf hinzuweisen, dass wir mit einer Sportveranstaltung heute konkurrieren. Ich wurde außerdem darauf hingewiesen, dass es auch noch weitreichende Kulturveranstaltungen heute gibt. Und unsere Tagesplanung richtet sich auch ein Stück weit danach. Das heißt, Sie werden noch die Möglichkeit haben, diese Veranstaltung zu erreichen. Wobei es mir ein bisschen in der Seele blutet, weil wir so tolle Podiumsgäste heute da haben. Und dass es eigentlich wirklich sehr traurig ist, dass wir das zeitlich sehr beschränken müssen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Professor Braungart. Sie sind Entwickler des Cradle-to-Cradle-Konzeptes, Professor der Erasmus-Universität Rotterdam, Geschäftsführer der EPEA Internationale Umweltforschung GmbH in Hamburg und wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts. Wir haben außerdem bei uns Herrn Johan Sandberg aus Schweden. Er ist heute 10 Stunden im Zug angereist. Ich finde, man sieht es ihm nicht an. Also tatsächlich der Weitgereistete hier. Sie sind Vertreter des CEFUR-Projektes der Gemeinde Ronneby. Und in diesem Projekt wird das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen, ganz spezifisch unter dem Aspekt des Cradle-to-Cradle-Ansatzes. Ist, denke ich, sehr spannend, da wir ja hier auch versuchen, das Thema Nachhaltigkeit ein Stück in der Gemeinde aufblühen zu lassen und wir da wirklich praktische Erfahrungen heute mitnehmen können. Außerdem steht neben mir Herr Dr. Klaus-Stefan Otto, Geschäftsführer der Evoco GmbH, Autor mehrerer Bücher zum Thema Evolutionsmanagement und nicht zuletzt auch Leiter des Projektes Osnabrücker Evo-Pfade, in dessen Rahmen ja diese Vernissage auch stattfindet. Ein Wort noch zu mir. Ich bin der junge Typ, Frederik Fleischmann, in der Evoco GmbH angestellt und Projektkoordinator von den Evo-Pfaden. Ich denke, wir haben hier zwei ganz spannende Konzepte versammelt, das Cradle-to-Cradle-Konzept und das Evolutionsmanagement. Ich würde ganz gerne erstmal kurz ausloten, was es überhaupt mit diesen Konzepten auf sich hat. Vielleicht ein kurzer Hinweis, Herr Sandberg, das Gespräch wird auf Englisch stattfinden. Ich werde dann versuchen, eine Übersetzung zu machen, parallel. Vielleicht erstmal an Sie, Herr Braungart. Der Cradle-to-Cradle-Ansatz, man kann ihn ja vielleicht ganz, Sie können hier bleiben und dieses Mikro dann nutzen. Der Cradle-to-Cradle-Ansatz, man könnte ihn wahrscheinlich theoretisch und ein Stück weit abstrakt erklären, aber ich würde ganz gerne mit Ihnen einen anderen Weg gehen. Und zwar haben Sie Ihr erstes Buch veröffentlicht, was sich auch vielfach verkauft hat, aber es wurde nie auf Papier gedruckt, zumindest nicht auf dem Papier, was wir so normalerweise kennen. Vielleicht können Sie uns anhand dieses Beispiels mal kurz erklären, was ist Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege ist die Übersetzung, vielleicht auch Kreislaufwirtschaft, was verbirgt sich hinter diesem Konzept?
Ich glaube, das kann Herr Sandberg nachher besser erzählen. Cradle to Cradle setzt sich insgesamt in ganz vielen Ländern ja um. Wenn Sie vielleicht nach Holland schauen, baut sich das ganze Land danach um, öffentliche Beschaffung. Es heißt auf Deutsch einfach nur von der Wiege zu denken, anstatt von der Wiege zur Bahre zu denken. Dadurch kann man alle Produkte nochmal neu und anders machen. Wenn Sie eine traditionelle Osnabrücker Zeitung zum Beispiel nehmen und die in Ihren Ofen tun oder im Garten verbrennen, dann ist die Asche so giftig, und es liegt nicht am Inhalt, die Asche ist so giftig, dass sie nicht in Landwirtschaft gehen kann. ja? Weil sie dafür nie entwickelt worden ist. Das heißt, wir suchen alle Zutaten heraus, dass man sie auch verbrennen oder kompostieren könnte. Das heißt, alle Dinge, die verschleißen, die kaputt gehen, wie Schuhsohlen, wie Bremsbeläge, wie Autoreifen, werden so gemacht, dass sie in biologische Systeme gehen. Alle Dinge, die nur genutzt werden, wie zum Beispiel Waschmaschinen, wie Fernseher, werden so gemacht, dass sie in technische Systeme gehen. Es gibt also keinen Abfall mehr, sondern alle Dinge werden Nährstoffe für die Biosphäre oder die Technosphäre. Und bei dem Buch war es damals einfach noch so, dass es keine Druckmöglichkeit gab, weltweit ein Buch so zu drucken, dass es in biologische Kreisläufe zurückgeht. Und außerdem gilt es auch, dass ich glaube, es ist nicht fair, Bäume zu zerkleinern und daraus ein Papierbrei zu machen, nur weil es traditionell so gemacht wurde. Dieses Buch ist deshalb auf einem Kunststoff gedruckt, wo man die Druckfarben auswaschen kann und sie immer wieder einsetzen kann. Und die Folie kann man wieder erneut einsetzen. Und das gibt es inzwischen für ganz viele Zwecke. Das hat damals noch jeder gedacht, das sei neu oder anders. Aber inzwischen ist es Standard geworden. Allerdings, vor 3 Jahren ist es uns gelungen, zum ersten Mal in Österreich Druckerzeugnisse so zu machen, dass man sie wirklich verbrennen oder kompostieren kann. Damit kann man jetzt auch das Papier wirklich in biologische Kreisläufe bringen. Während man aus dem Papier Recycling sie immer davon betroffen sind, das ist gar kein Recycling, es ist ein Downcycling, also das Gegenteil von Evolution sozusagen. Es ist eine De-Evolution sozusagen, weil man nur die Zellulose zurückgewinnt und die Füllstoffe, die Druckfarben, nachher als Abfall entweder entsorgt werden, zum Beispiel man hat über 10 Jahre diese Schlämme aus der Altpapieraufbereitung in die DDR damals gegeben, also die neuen Bundesländer dann als angebliche Bodenverbesserer. Bis 2001 hat die ganzen Landstriche in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg verseucht damit, weil jetzt packt man es als Füllstoffe in Kartons. Darum ist die Pizza von Dr. Oetker belastet oder die Spaghettis oder die Adventskalender. Wir suchen alle Dinge positiv heraus und somit entstehen völlig neue Produkte, die eben in die Biosphäre oder in die Technosphäre gehen, also kein Abfall mehr. Und das setzt sich immer schneller um, allerdings eben nicht in Deutschland, weil man in Deutschland denkt, es sei Umweltschutz, wenn man weniger kaputt macht. Also sagt man, schützt die Umwelt, fahr weniger Auto, schützt die Umwelt, mach weniger Müll, schützt die Umwelt, verbrauche weniger Wasser. Das wäre aber so, wie man sagen würde, schützt dein Kind, schlag es nur 3-mal anstatt 5-mal. Das ist auch kein Schutz. Aber in Deutschland hat sich dieser Umweltschutzbegriff so umgesetzt, dass dafür deshalb für Cradle to Cradle nur wenig Platz ist. Aber in Schweden zum Beispiel oder in Dänemark oder in Österreich, in ganz allen Ländern, auch in Taiwan, baut sich das ganze Industriesystem danach um, weil es einfach den Menschen feiert. Es sagt nicht, schade, dass du da bist, es wäre besser, es gäbe dich gar nicht, sondern sagen, was für eine Chance bist du. Und insoweit sind wir natürlich in dem Kontext richtig. Und ich möchte Herrn Sandberg natürlich vor allem danken. Der hat letzte Woche spontan zugesagt, einfach 2 Tage zum Reisen einzusetzen, heute den ganzen Tag herzufahren, morgen den ganzen Tag zurückzufahren. Weil die Stadt Ronneby das umsetzt in Cradle to Cradle und das Wissen vor 380 Jahren ist die Stadt Osnabrück von Schweden besetzt worden sozusagen und als Entschädigung gab es 10 Jahre später 5 Millionen Reichstaler sozusagen an Schweden und die Insel Rügen als Entschädigung. Und noch ein bisschen Vorpommern dabei. Und vielleicht kann die Bundesstiftung Umwelt ja auch ein bisschen Geld dann nach Schweden mitbeten.
Ich würde gerne noch, okay, wir versuchen etwas näher ins Mikro zu sprechen. Können Sie mich gut verstehen? Ja? Okay. Ich würde gerne noch den zweiten Ansatz und damit auch den Vertreter, den Dr. Otto, in das Gespräch einbinden. Das ist der Evolutionsmanagement-Ansatz. Wenn man hört Cradle to Cradle, dass eine Kreislaufwirtschaft, das klingt ja erstmal sehr evolutionär. Können wir uns jetzt die Erklärung des Ansatzes Evolutionsmanagement sparen, Herr Otto? Oder möchten Sie uns noch etwas mehr mitteilen? Worum handelt es sich dort genau und was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Ja, das ist ganz interessant. Also zum einen ist, glaube ich, ganz wichtig, Es hat eine Zeit gegeben, da meinte man, Ökonomie und Ökologie sind Feinde und die müssen gegeneinander kämpfen. Und ich glaube, wir sind heute an einem Zeitpunkt, wo klar ist, dass das, was es gilt umzusetzen, Nachhaltigkeit, dass das eigentlich nur erreichbar ist, wenn diese beiden Richtungen zusammengehen. Es braucht die Wirtschaft, um nachhaltige Gesellschaften zu schaffen, und es braucht gemeinsame Anstrengungen, und da wollen wir mit dem Evolutionsmanagement hin und wollen Wirtschaft unterstützen, nachhaltig zu denken und nachhaltig zu agieren. Und es ist ganz interessant, wenn wir in die Natur reinschauen, von der Natur lernen wollen, dann können wir zwei Dinge sehen. Das eine ist, dass es eine Kreislaufwirtschaft gibt, das heißt, Dinge werden verwertet und entstehen wieder neu. Und das zweite ist aber, dass Evolution auch bedeutet, nicht nur Kreisläufe und es bleibt so, wie es ist, sondern dass Evolution auch bedeutet, dass Entwicklung stattfindet. Also vor 3,5 Milliarden Jahren ist Leben auf diesem Planeten entstanden, das waren Bakterien. Und inzwischen ist es so, dass da ganz viel Komplexität entstanden ist, immer komplexere Lebewesen. Und das gilt auch für Gesellschaften und gilt auch für die Wirtschaft. Das heißt, wir brauchen beide Aspekte. Wir brauchen den Kreislaufaspekt und wir brauchen den Aspekt, evolutionär in der Weiterentwicklung vorzugehen und diese Weiterentwicklung so zu machen, dass nicht zukünftige Wege verbaut werden, sondern dass zukünftige Wege eröffnet werden. Und das wollen wir mit dem Evolutionsmanagement in der Wirtschaft voranbringen. Und wir nehmen ein Unternehmen als einen Organismus, als einen lebenden Organismus, der sich entwickeln will. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es nicht nur um diesen einen Organismus geht, der wachsen soll, dem es gut gehen soll, sondern dieser eine Organismus kann nur wachsen und sich entwickeln, wenn er im Rahmen eines gut lebendigen Ökosystems lebt. Und bei diesem Ökosystem auch aus der Natur zu lernen, das ist wichtig. Und ein solches Ökosystem ist auch die Stadt Osnabrück. Und zu lernen, was zeichnet gute Ökosysteme in der Natur aus? Und was kann das Ökosystem Osnabrück da lernen, um sich gut zu entwickeln? Das ist etwas, was uns wichtig ist. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, gute Ökosysteme in der Natur sind nicht Monokulturen, sondern zeichnen sich aus durch Vielfalt. Und das war uns wichtig in diesem Projekt, eine ganz große Bandbreite und Vielfalt herzustellen. Und ich freue mich, dass das wirklich erreicht worden ist mit diesen über 50 Veranstaltungen und den 40 Akteuren, die dieses Projekt mit unterstützen.
Herr Sandberg ist übrigens mit dem Zug angereist. Das ist ja selbstverständlich das ökologischere Transportmittel. Ich würde gerne fragen, ich habe gelesen auf der CFUR-Webseite, CFUR ist das Projekt in Schweden, von der Gemeinde Ronneby, dass das Ziel dieses Projektes ist, international bekannt zu werden für innovative Ansätze nachhaltiger Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft, und zwar mit dem Fokus auf Cradle to Cradle. Meine Frage ist, ob er uns ein bisschen was dazu erzählen kann, wie dieser Prozess gestartet ist und welche Ziele er mit diesem Prozess für die nächsten Jahre hat. Mr. Sandberg, I've read on the CEFOR website that the vision of CEFOR is to become an internationally renowned innovative promoter of sustainable development in business and society with cradle to cradle in focus. Could you tell us a bit about how this process was initiated and what the main goals for the next few years are going to be?
Of course I can, yeah. I would say that the beginning of what we are doing in Ronneby right now has had nothing to do with cradle to cradle, and it had nothing to do with sustainability. I was invited by a fellow business leader in Ronneby to a meeting in 2009. I came into a room, there were 50 people there. There were business people, all the business leaders from the larger companies. There were politicians from all of the sides, all over the parties. And the topic of the meeting was, what should be our profile going forward? That was the topic of the meeting. Now, I would tell you a history lesson. In the 6th century, in the 700s after Christ. Ronneby was a vital Viking village with herring fishing. They were very good at herring fishing, and they became a power source in the part of Sweden. In the 11th century, in 1200, Ronneby became the capital of the Danish capital of that part of Sweden, and it thrived. In the 1700s, they discovered that there was healthy water. Of course, it's not healthy. They thought it was healthy in the ground in Ronneby, and it became a huge spa where people came from all over Europe to drink water to feel better. Every single upturn that Ronneby has had a matching downturn. The last one was that Ronneby was actually the biggest producer of typewriters, electric typewriters in Sweden. That was not a good business to be in the end of the 80s. So, a big downturn. Ronneby then created a profile. They created something called the soft center. They became the Silicon Valley of Sweden. Very, very hot. And the dot-com crisis came. Now, this is about where my story starts, because I was actually one of those dot-comers. My company went away. So we're sitting in this room, 50 of us, talking together. What should the profile be? And actually someone said, well, what is the thing that everyone's going to have to need going forward? Well, it has to do with sustainability. So we started thinking about how can we create something of a profile around sustainability. Somehow I got the task to actually find something that was worth doing, and I found in Holland Cradle to Cradle. And we started up this center for Cradle to Cradle, and it's very, very profane. We want to sharpen the profile of Ronneby and to give a new energy to businesses and people. We want to heighten the attractiveness of Ronneby, which is why we're building a big central neighborhood inspired by Cradle to Cradle. It'll be Sweden's first neighborhood which actually brings more to nature and people than it takes away. That's the vision. So attractiveness, bring people in. We also work with competitiveness. So how can we help our businesses position themselves in what is now the biggest growing business in the world, which has to do with sustainability? And the fourth one is, of course, service to our people, to the people, the citizens, the inhabitants, and the companies in the region. So we actually service them with contacts to research and with support in their processes going forward. So those are very profane. It has really nothing to do with Cradle to Cradle. Just Cradle to Cradle happens to be what we're hanging it all up to, and just because we really like Cradle to Cradle, of course.
Thank you. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Herr Sandberg hat gesagt, dass er anfangs gar nichts mit Cradle to Cradle oder auch Nachhaltigkeit zu tun hatte, bis ihn 2009 eine Einladung von einer hochrangigen Person aus der Wirtschaft erreichte. In diesem Gespräch kamen Vertreter aus der Wirtschaft und der Politik zusammen, um die Frage zu diskutieren, was brauchen wir in unserer Gemeinde Ronneby in Schweden, 28.000 Einwohner, was brauchen wir, was müssen wir tun für unsere Gesellschaft? Es gibt einen geschichtlichen Hintergrund, in den uns Herr Sandberg eingeführt hat. Er fängt an im 6. Jahrhundert. Damals war es ein prosperierender Ort, der von der Heringfischerei gelebt hat. Im 11. Jahrhundert war es die Hauptstadt von Dänemark. In diesem schwedischen Teil. Und im 17. Jahrhundert fand man, dass das Wasser eine Heilwirkung habe. Was er beobachtet hat, ist, dass es immer ein Auf und Ab, dass es immer streng miteinander verbunden war. Und Ein gutes Beispiel war, dass Ronneby bekannt war für die Schreibmaschinenherstellung, was natürlich im Zuge des IT-Umschwungs zu einem Abschwung geführt hat, woraufhin die Gemeinde sich beschlossen hat, einen IT-Standort, eine Art Silicon Valley zu machen. Er selbst war ITler und alle kennen die Geschichte von der Dotcom-Krise. Der IT folgte wieder ein Abschwung. Und jetzt kam also diese Einladung zu gucken, was steht jetzt an, was ist für unsere Gemeinde. Und das war der Beginn der Nachhaltigkeitsdiskussion. Und Herr Sandberg wurde beauftragt, etwas zu finden, was sie in diesem, mit dieser Aufgabe voranbringen würde. Und da fand er Cradle to Cradle. Er hat noch kurz erklärt, was die Ziele sind. Es ist zum einen die Profilschärfung des Ortes. Es ist eine Steigerung der Attraktivität von Ronneby. Es wird ein eigenes Viertel aufgebaut, dessen Ziel es ist, mehr zurückzugeben als aufzunehmen. Erstmalig in Schweden. Es gibt eine Wirtschaftsunterstützung, die auch einen Konkurrenzaspekt hat, eine konkurrenzfähige Wirtschaft dort zu generieren. Und es soll auch ein Dienst an der Gemeinschaft sein. Ich würde ganz gerne dieses Auf und Ab, was Herr Sandberg beschrieben hat, kurz aufgreifen, weil das Auf und Ab findet sich auch in der Ausstellung Darwin Meets Business wieder. Vielleicht, Herr Otto, können Sie mal kurz den Naturhintergrund des Auf und Abs und was es mit der Ausstellung zu tun hat, darstellen.
Also wir haben, Sie haben ja die Ausstellung schon mal so vielleicht von Weitem auch gesehen und sehen diese vielen Zacken, die dort sind. Und diese Zacken sind die nachgebaute sogenannte Kiesling-Kurve. Professor Kiesling, Paläontologe, hat mal eine Statistik aufgebaut, wo er für Gattungen im Meer gezeigt hat, wie entwickelt sich eigentlich die Aussterberate und die Neuentstehungsrate. Und wenn man sich das anguckt, dann gibt es ein ganz klares Muster. Und das Muster sieht so aus, es gibt eine Krise in der Natur, in der Evolutionsentwicklung, zum Beispiel eine Eiszeit, Meteoriteneinschlag oder was Ähnliches. Ganz viele sterben aus, manchmal 90% aller Lebewesen. Und dann auf einmal entstehen Innovationen und etwas ganz Neues entwickelt sich. Also zum Beispiel im Kambrium vor 500 Millionen Jahren, wo völlig neue Baupläne entstanden sind, die Rechts-Links-Symmetrie und evolutionäres Wirtschaften, evolutionäres Handeln, so wie Sie es jetzt sehr schön beschrieben haben, bedeutet, mit solchen Krisen zu leben und sie als Inspiration für Neuentwicklungen zu nehmen und zu schauen, welche Fähigkeiten haben wir? Was können wir hier, was wir neu entwickeln können und wo wir dadurch unsere evolutionäre Entwicklung voranbringen können?
Vielen Dank. Herr Braungart, vielleicht zwei Fragen in einem. Das eine ist, wir sind ja, Herr Otto und ich, von der Unternehmensberatung und sind dementsprechend relativ viel im Kontakt auch mit Ingenieuren, wenn wir Beratungsaufträge machen. Wie ich diese Leute kennenlerne, haben die wahnsinnig viel im Kopf. Die müssen schnell produzieren, die müssen in hoher Qualität produzieren, dann muss es am besten noch kostengünstig sein und so weiter. Ich stelle mir vor, wenn man jetzt mit dem Ansatz Cradle to Cradle hinkommt, was ja noch eine weitere Dimension in der Produktentwicklung ist, dann vielleicht schlagen die die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh je, jetzt muss ich auch das noch bedenken, das schaffe ich gar nicht mehr. Wie ist da Ihre Erfahrung, auch im Hintergrund, was Herr Otto gesagt hatte, mit der Weiterentwicklung, der spiralförmigen Entwicklung?
Es ist ja inzwischen so, also was wichtig ist, ist zu verstehen, dass Cradle to Cradle nichts mit Moral zuerst mal zu tun hat. Und das ist und darum, also in diesem Kontext, wenn wir von Schöpfung reden, dann ist es eine religiöse, moralische Kategorie. Hier geht es ausschließlich zunächst mal um Qualität. Und zwar, wenn Sie zum Beispiel sehen, dass in einem Gebäude in Deutschland die Luft in einem Gebäude etwa 3 bis 8 Mal schlechter ist als die schlechteste Rotterdamer Außenluft. Und wenn die Menschen dann noch versuchen, Energie zu sparen und die Gebäude versiegeln, dann haben sie ein Qualitätsproblem, ein ganz direktes Luftqualitätsproblem. Ja, die Hälfte unserer Häuser in Deutschland haben inzwischen Schimmel, weil wir die Feuchtigkeit aus dem Gebäude nicht herauskriegen. Darum wollen die Ingenieure einfach nur stolz auf ihre Arbeit sein. oder ich untersuche Muttermilch seit 26 Jahren. Es gibt keine einzige Probe an Muttermilch, die als Trinkmilch verkauft werden dürfte. Ich finde über 2.500 Chemikalien drin. Dann ist das ein moralisches Thema natürlich, aber es ist vor allem ein Qualitätsthema. Wenn wir Kunststoffe, Weichmacher, Farben so machen, dass sie sich in Muttermilch anreichern, dann ist es ein Qualitätsproblem. Und darum sehen Sie, in Deutschland gibt es inzwischen ein ganz starkes Engagement der IG Metall, der Gewerkschaft, die sagt, wir haben 150.000 Ingenieure als Mitglieder und wir wollen stolz auf unsere Arbeit sein. Und ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach ein Qualitätsproblem. Wenn Sie zum Beispiel Badeschuhe machen, die sind von meiner Tochter, die war in Urlaub und sie kam noch mit einem zurück davon, ja, und dieser Schuh schwimmt im Meer, ja, dann, und er kann nicht im Meer in Kreisläufe zurückgehen, weil man kann ihn immer verlieren, oder ein Sonnenschutzmittel oder ein Spielzeug am Strand, Strand. Dann ist es natürlich ein moralisches Problem, aber zuerst ist es ein Qualitätsproblem. Es gehen über 40 Millionen Schuhe so in die Ozeane jedes Jahr, 12 Millionen Tonnen Plastik. Es sterben viel mehr Robben und Wale und Schildkröten und Fische und Vögel an Plastikabfall, an sonst irgendwas anderem. Dann ist es ein Qualitätsproblem. Das ist einfach schlechte Qualität. Und was wir jetzt können mit Cradle to Cradle, wir können jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion, ja, Blame and Shame, Club of Rome Bericht 1972, können wir jetzt in Qualität umsetzen. In Innovation, was Sie als Erstes sehen, in Innovation und Qualität. Und dann geht es sogar noch nicht mal mehr so eher um Nachhaltigkeit, denn echte Evolution ist ja nicht nachhaltig, sie entwickelt sich ja ständig. Also wenn ich Sie fragen würde, wie geht es Ihnen so mit Ihrer Frau, was sagen Sie dann nachhaltig? Dann sage ich herzliches Beileid. Ja. Sondern es geht um Qualität und um Schönheit. Ein Produkt, was mit Kinderarbeit verbunden ist, ist nicht schön einfach. Also mir reicht deshalb, den Ingenieuren auch, eine Qualitätsanforderung. Und es macht das leichter. Wenn man am Anfang die Intelligenz packt, dann muss man am Schluss nicht die Verbrennungsanlage bauen, weil man ja die Intelligenz am Anfang schafft. Und das ist eine Herausforderung für Ingenieure. Und darum, wie gesagt, ist es die Gewerkschaft hier. In Holland sind es die Arbeitgeberverbände, die sagen, wir möchten mit Qualität Geld verdienen. Und dann ist es auch nicht mehr so sehr konjunkturabhängig, weil die Menschen, wenn sie denken, das ist ein Moralthema, dann ist es immer, und das kennen Sie ja auch hier, ja, die Moral ist immer gerade weg, wenn man sie eigentlich gerade brauchen würde. Ja? Ja? Stellen Sie sich selber im Stau auf der Autobahn vor, wie schnell Sie die Spur wechseln, nur um schneller voranzukommen. Ja? Dafür verursachen Sie hinter sich 200 Mal mehr Verzögerung, als Sie gewinnen können im Durchschnitt. Aber es ist Ihnen in diesem Moment egal, weil Sie sind ja in Eile. Das heißt, wenn wir es zum Moralthema machen, ist es dann vielleicht gar nicht da, wenn wir es brauchen würden. Es geht also, wie Herr Sandberg gezeigt hat, um Innovation, um Qualität und dabei von der Natur zu lernen, wie man Dinge macht. Und die Natur ist nicht dumm, sie macht keine Abfälle. Ja? Aber das Grundübel sozusagen ist das, was auch mit Religion verbunden ist, ist die Annahme, was unser Menschenbild ist. Wenn wir sagen, der Mensch ist ohnehin böse und nur Gott kann ihn erlösen, ja, Erbsünde, dann versuchen wir natürlich, den Menschen möglichst wenig schlecht zu machen. Ich sage, die Menschen, ich schaue mir sie an, wollen doch eigentlich gut sein. Also geben wir ihnen die Chance. Warum unterstützen wir nicht die Menschen, gut zu sein, anstatt sie zu kontrollieren, möglichst wenig schlecht zu sein? Und darum sind wir natürlich an diesem Platz hier richtig dabei.
Vielen Dank. Ich würde gerne nochmal das Wort an Herrn Sandberg richten. Er hat ja nun die Erfahrung aus seiner Gemeinde gemacht, wie wenn man sich auf diesen Weg der Nachhaltigkeit begibt. Es gibt auch in Osnabrück ganz viele Erfahrungen, aber nun steht er hier auf dem Podium, dann möchte ich ganz gerne nochmal kurz erfahren, was waren so die Herausforderungen und die Erfahrungen, die er bisher auf diesem Weg gesammelt hat. Mr. Sandberg, we have the people of Osnabrück here and what can you tell them about the pathway, maybe evolutionary pathway that we've been on so far with this issue of sustainability? What were your experiences? What were the challenges you faced? And what can you tell the people sitting here? Maybe where can they start or what can you give to them?
Swedes are a very consensus-driven people. We don't really do anything unless we all agree that we should do it. And I think that's one of the most important messages is that you need a lot of the stakeholders in the same room to actually agree to go down the path you choose to go down, because otherwise things will turn messy. Because what we found was that, yes, we started with an idea to make our little town more attractive, higher profile, better, happier people, richer people, what have you. But what we found was that we found something that was it turned into a life of its own. So right now, actually, the targets are the same, the vision are the same, but the fact that we are working with Cradle to Cradle and the fact that it's such an optimistic approach to design, to production, to how you plan things, is actually taking life of its own. And that's something that happens whatever you choose. If you go, whatever strategy you choose to go down, you should know that it will take life of its own and it will evolve and turn into something probably a little different. But then when that happens, it's very important that I could get those 50 people together again, and I can look them in the eye and I can tell them, you started this, and are you still behind me, because this is what you set off, and they will say yes. So the consensus and the stakeholder approval is very, very important. A challenge we have, and I don't know, you said, here's the people of Osnabrück. I think you're 150,000 people in Osnabrück, right? So no, there's a few people here from Osnabrück. We have that same problem. It is very, very difficult to become known in your own town. It is almost impossible. So it's much easier to get people in Stockholm to talk about you than to get people in Ronneby to talk about you. And that's something that you need to think about. How do you reach out into the people, to the masses of the people, to everyone? Because every single person in Ronneby is a stakeholder of what we are doing at Sifud. And every single person in Osnabrück is a stakeholder of Evopfade. Is that right, pronunciation?
Yes, yes.
Right. So I think that's very, very, very important to think about.
Thank you. Ich fasse wieder kurz zusammen. Herr Sandberg fing an, damit zu sagen, dass Schweden sind vom Charakter her konsensorientiert. Und das hat sich auch im Projekt niedergeschlagen. Im Projekt, es hat gestartet, als 50 Leute zusammensaßen, und es war ganz wichtig, 50 verschiedene Leute, 50 verschiedene Meinungen zusammenzubekommen, um eine gesunde Basis für dieses Projekt zu schaffen. Am Anfang ging es darum, glücklichere, vielleicht wohlhabendere Bürger zu bekommen, aber irgendwann hat das Projekt ein eigenes Leben bekommen. Es hat sich gewandelt und verändert. Und wir oder die Osnabrücker sollte gewahr sein, dass auch die Projekte, die hier gestartet werden, auch die Evo-Pfade zum Beispiel, werden ein eigenes Leben bekommen. Umso wichtiger ist es, eine gesunde, breite Basis dafür zu haben. Was ich sehr schön fand, war, dass Herr Sandberger vorgehoben hat, dass der Cradle-to-Cradle-Ansatz ein sehr optimistisches Bild hat, eine positive Einstellung, die wichtig ist für das Projekt. An Herausforderungen hat er besonders hervorgehoben, dass es schwierig ist, alle zu erreichen. Auch hier sitzen nicht alle Osnabrücker, einige, aber nicht alle. Und er meinte, dass es schwerer sei für ihn, in Ronneby bekannt zu werden, als zum Beispiel in Stockholm. Also sollte man sich beim Start solcher Projekte Gedanken machen, wie kommt man an die Leute ran, wie erreicht man die Leute, wie macht man jeden Einzelnen zu einem Akteur dieses Zieles. Ich merke, ich habe wahrscheinlich noch 20 Fragen, die ich gerne stellen würde, aber wir haben alle keine Zeit mehr. Deswegen würde ich ganz gerne das Wort an Sie übergeben und zulassen, dass wir vielleicht noch so 2-3 Fragen aus der Runde bekommen. Ich glaube, wir haben kein portables Mikro, vielleicht doch, wir haben ein portables Mikro. Das kommt.
Darf ich vielleicht die Gelegenheit noch nutzen, zu Pause? Die Frage ist doch, Ich habe den Herrn Sandberg gebeten zu kommen, weil natürlich die Situation von Osnabrück ja doch relativ, die Situation von Osnabrück durchaus ähnlich ist, auch wenn man sich die Industriestruktur anschaut. Und es gibt jetzt, Deventer wird Cradle to Cradle statt Enschede, Bielefeld und eigentlich fehlt hier Osnabrück. Und weil die geschichtliche Entwicklung sozusagen das dafür sprechen würde, vielleicht mit Ronneby Partnerschaft zu schaffen, wäre das ja vielleicht eine Idee, ja, zu sagen, wie können wir tatsächlich eben diese Kenntnis für Innovation und positiv nutzen. Und dabei entstehen viele schöne neue Produkte, die eben tatsächlich in Kreisläufe gehen. Zum Beispiel eine Waschmaschine, wo man den Leuten nur noch 3000 Mal Waschen verkauft, anstatt eine Waschmaschine. Dadurch kann man viel bessere Materialien nehmen und die Waschmaschine hat einen Zähler, zum Beispiel eben in Gütersloh-Unternehmen. Oder und es gibt viel Geld von der Europäischen Union mit der Bundesstiftung Umwelt zusammen, damit man dieses auch nutzen kann. Also ganz handfest, praktisch gedacht, wie wäre es mit einer Partnerschaft mit Ronneby sozusagen, in Ronneby maybe sozusagen, und dann könnte man doch tatsächlich die Dinge vielleicht gerade auf europäischer Ebene etwas schneller vorankriegen. Und mit der besonderen Verbindung von Schweden zu Osnabrück würde sich das ja direkt anbieten.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, Herrn Braungart, Herrn Sandberg und Herrn Otto Ihre Fragen zu stellen. Hier in der ersten Reihe. Thema Verschleiß, weiße, braune Ware.
Ja. Also es hat ja inzwischen einiges an Untersuchungen gegeben, wo nochmal nachgewiesen worden ist, dass leider immer noch systematisch Verschleiß eingebaut wird. Das heißt, dass Sachen schnell kaputt gehen, weggeschmissen werden und dann neue gekauft werden müssen. Und ich denke, dass das eine wirklich ganz berechtigte Forderung ist, dass man wirklich überall darauf achten muss, dass dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip wirklich wahrgenommen wird, dass die Sachen nicht schnell kaputt gehen und dass sie lange genutzt werden können und dass das auch eine Möglichkeit ist, von der Verbraucherseite in Richtung von Schwarmintelligenz auf Unternehmen Druck auszuüben und zu sagen, sowas wollen wir nicht haben, sondern wir wollen wirklich gute Produkte haben. Ja.
Mhm. Ja. Ja. Wobei das so ist, dass wir definierte Nutzungszeiten anstreben, damit man auch weiß, wann man das Produkt wieder zurückkriegt. Wir haben zum Beispiel jetzt mit Schüco in Bielefeld Fenster auf dem Markt für den Gewerbebereich zunächst, wo man den Menschen nur 25 Jahre Durchschauen verkauft und Wärmedämmung. Dadurch muss man nicht mehr die billigsten Materialien nehmen, sondern man kann die besten Materialien nehmen. Und denn es kann ein Energiesparfenster kann man ohne giftige Stoffe nicht machen. Kupfer ist extrem giftig in biologischen Systemen, aber in technischen Systemen kann Kupfer endlos eingesetzt werden. Das heißt, man verkauft den Menschen von vornherein nur eine Durchschauversicherung. Oder in Ronneby ist zum Beispiel die Firma Tarkett, beschäftigt dort immerhin 700 Menschen dort. Die verkauft in Zukunft die Bodenbelege nicht mehr, sondern sie verkauft nur noch die Nutzung der Bodenbelege. Dadurch hat man ein Interesse auf 3 Jahre, auf 5 Jahre, auf 8 Jahre, einen Teppichboden herzustellen, dass er diese Zeit hält. Aber beliebige Langlebigkeit ist auch nicht wünschenswert, abgesehen davon, dass die Langlebigkeit eine menschliche Projektion ist, weil mein Fernseher lebt doch gar nicht oder meine Coca-Cola-Flasche lebt auch nicht. Ja? Also weil wir länger leben wollen, meine Schwiegermutter zum Beispiel hat eine Waschmaschine, die hält jetzt seit 28 Jahren und das ist eigentlich auch nicht sinnvoll, weil dadurch die neuen Dinge, die man entwickelt, nie auf den Markt kommen. Und diese Waschmaschine braucht 3-mal mehr Strom und 4-mal mehr Wasser als eine Waschmaschine heute. Das heißt, was wir brauchen, ist, dass wir die Kunden ernst nehmen. Im Moment ist der Gewinn privatisiert und das Risiko trägt die Allgemeinheit. Wir finden in einem Fernseher zum Beispiel 4.360 verschiedene Chemikalien. Wollen Sie wirklich 4.360 Chemikalien haben oder möchten Sie Fernsehen gucken? Das ist nicht fair, wie bei den Banken den Gewinn zu privatisieren und das Risiko der Allgemeinheit zu überlassen. Das heißt, unsere neuen Produkte sind Dienstleistungen. Man verkauft die Nutzung des Produktes und macht es so attraktiv, das wieder zurückzukriegen durch ein Pfand oder durch eine Rücktaufgarantie oder durch ein Mietmodell, je nachdem, sodass der Hersteller von vornherein nur die Nutzung abgibt. Und dann hat er ein Interesse, dass das Produkt so lange hält, wie man es vorher ausgemacht hat. Dann sind solche Sollbruchstellen, solche Dinge nicht mehr attraktiv. Im Moment hat er einen Vorteil, wenn die Garantie vorbei ist dazu, dann geht es kaputt. Und dann kann er das nächste verkaufen. Wenn er aber den Müll nachher selber am Hals hat, die neue Waschmaschine, die wird anstatt 150 billige, stickige Kunststoffsocken, die sie nachher im ganzen Essen mitessen, sozusagen, weil sie immer ausgasen, wird die nur noch 5 Kunststoffsocken haben und dadurch kann sie viel bessere Werkstoffe verwenden. Also darum eben das Ganze sich anzugucken und darum ist das, was Sie machen, Herr Dr. Otto, als System anzugucken, so interessant, weil man dann von der Natur lernen kann. Die Natur hat von solchen Sollbruchstellen auch nichts dazu. Ja.
Ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen. Und dann müssen wir leider diese spannende Podiumsdiskussion schon beenden, wobei im Nachgang werden Herr Braungart und Herr Sandberg und Herr Otto noch hier sein und dann kann vielleicht im persönlichen Gespräch noch das ein oder andere geklärt werden. Vielleicht eine etwas provokante Frage noch an Sie, Herr Otto. Von Beratern kennt man ja eigentlich eher so den Spruch Konzentration auf die Kernkompetenz. Nun sind Sie ja hier nicht unbedingt beratend tätig, sondern haben ein großes Nachhaltigkeitsprojekt auf die Beine gestellt und haben dadurch auch ein Stück weit den externen Blick aus Berlin heraus auf Osnabrück. Was wäre aus Ihrer Sicht, aus diesem externen Blick, Ihre Empfehlung für das Projekt und vielleicht noch ein Stückchen, wie kam es auch dazu?
Ja, das ist natürlich spannend für uns gewesen zu sehen, wie agiert diese Stadt in diesem Projekt, was passiert da, und wir sind ja total begeistert gewesen, wie viele Akteure sich beteiligt haben. Das heißt, eine Stärke dieser Stadt ist, dass es ganz viele Akteure gibt, die etwas tun wollen. Was man sagen kann, die Vernetzung kann durchaus noch sehr viel mehr zunehmen. Da ist noch zu viel Vereinzelung. Und Vernetzung bedeutet, dass ich nicht nur sage, das, wofür ich eintrete, das ist wichtig, sondern dass ich sage, das, wofür ich eintrete, wird dadurch stark werden, indem wir uns zusammentun und indem ich auch unterstütze, wofür andere eintreten. Also diese Vielfältigkeit gemeinsam zu unterstützen. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es sehr viele Akteure, ehrenamtliche Akteure hier in der Stadt gibt, und dass aber die Vernetzung zwischen diesen ehrenamtlichen Akteuren und den Wirtschaftsakteuren in der Stadt, dass da noch sehr viel mehr passieren sollte, um dadurch zu ermöglichen, dass Osnabrück in seine nächste Entwicklungsstufe kommt, sich entfalten kann mit den Fähigkeiten, die da sind. Einerseits die Stadt schon kennt und auf die sie stolz ist und gleichzeitig sich aber neue Fähigkeiten auch vielleicht mit Unterstützung des Projektes sich entwickeln und sich entfalten können. Das würde ich mir wünschen.
Okay, dann wollte ich noch kurz anmerken, ich glaube, es war vielleicht eine Führung angekündigt. Eine Führung geht bei dieser Gruppengröße nicht. Herr Otto und ich stehen aber gleich noch zur Verfügung und können auch Fragen beantworten zur Ausstellung. Herr Braungart, Sie haben noch einen Kommentar.
Also ich möchte noch kurz was sagen. Dazu was Persönliches einfach. Heute vor 4 Wochen ist mein Sohn gestorben. Der war 24 Jahre alt. Und er ist gestorben, weil er einem Freund in Gefahr helfen wollte und es auch geschafft hat, aber er starb daran. Da brauche ich Sie vielleicht mal als Therapeuten irgendwann wahrscheinlich, weil so leicht darüber hinwegzukommen ist er nicht. Und dann das Gottvertrauen leidet er durchaus auch ein bisschen darunter. Was Sie aber vielleicht dabei lernen, ist zu fragen, was wirklich zählt im Leben. Das ist wirklich wichtig. Und ich würde Ihnen sagen, wirklich konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die wirklich zählen. Das Leben kann morgen wirklich vorbei sein. Und ich rate Ihnen, es gibt viele interessante Foren beim Kirchentag. Und fahren Sie dorthin nach Hamburg dieses Jahr. Ja. Unbedingt, weil man wirklich Dinge diskutieren kann, ganz offen. Auch in diesem Bereich Cradle to Cradle gibt es offene Foren. Und vielleicht fahren Sie am 21. Mai nach Schweden, denn wenn nur einer kommt dazu, wie Sie es heute sehen, dazu für den Sonntag, wenn nur einer von hier kommt und sagt, das interessiert mich, schafft es in Ronneby eine andere Aufmerksamkeit. Ja, nur das, wie er schon gesagt hat, dass das die Dinge ändert. Und am 21. Mai wird sich die Stadt Ronneby zur Cradle-to-Cradle-Stadt erklären. Und vielleicht kann man ja daraus tatsächlich Hoffnung und ein positives Menschenbild übertragen und tatsächlich ein Kind anzuschauen, anstatt zu sagen, oh verdammt, Überbevölkerung, zu sagen, was für eine Chance für diesen Planeten. Dankeschön.
An der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an unsere drei Podiumsgäste, dass sie heute hier waren. Thank you very much for being here. Thank you.
Sie hörten soeben den Mitschnitt der Eröffnungsveranstaltung zur Ausstellung Darwin meets Business in der Katharinenkirche. Ich bitte, die leichten Tonstörungen zu entschuldigen. Ich hoffe, die haben den Beitrag aber insgesamt nicht beeinträchtigt. Ich möchte noch so drei Anmerkungen machen. Mich hat also die letzte Aussage von Herrn Braungart sehr betroffen gemacht über den Tod seines Sohnes, aber auch ermuntert. Sein Appell war, die Dinge jetzt zu verändern. Und es gibt einen schönen Spruch, wann, wenn nicht jetzt, wer, wenn nicht wir. Und Sie wissen, zurzeit läuft ja gerade der Kirchentag, der Evangelische Kirchentag in Hamburg mit dem Motto, so viel du brauchst. Sehr, sehr, ein sehr nachdenklicher Satz. Er meint, nicht zu wenig, nicht zu viel. Dies war wieder eine Sendung von und mit über die lokale Agenda 21. Mein Name ist Henrik Peitsch, in der Technik war
Frank Paul.
Wir hören uns wieder in 4 Wochen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Denken Sie über den Beitrag nach und bleiben Sie dran.